Kolleginnen und Kollegen, sehr verehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, Sie jetzt zum dritten Tag unserer Konferenz, unserer Themenkonferenz über Bonds, Schuld, Schulden und andere Verbindlichkeiten begrüßen zu dürfen. Vielleicht zu Beginn zwei Worte zu den Installationen, die Sie hier im Auditorium vorfinden. Das sind Installationen, die auf Beratung und Initiative von Bayer und Wellach, Peter Wellach und Rudi Bayer, entstanden sind. Fotografien, die Sie sehen, stammen von einerseits auch die Serie über den Weihnachtsmarkt und über die Casinos von Bayer und Wellach. Die Serien, die Sie heute sehen werden, die stammen aus unterschiedlichen Ländern der Welt. Der Schwerpunkt Berlin ist sozusagen da ein bisschen aufgelöst und wurden von dem Fotografen Norbert Adner fotografiert. Das wollte ich bei dieser Gelegenheit auch mal einbringen. Wir beginnen. Danke. Wir beginnen jetzt heute mit dem Vortrag von Elena Esposito. Herzlich willkommen, Elena, bei uns. Elena Esposito ist italienische Soziologin, Schriftstellerin, Dozentin an der Universität von Modena und Reggio Emilia. Sie wohnt allerdings in Bologna, hat dort auch an der Universität Bologna zunächst Politikwissenschaft studiert und danach Philosophie und das bei Umberto Eco, hat dann Soziologie studiert an der Universität Bielefeld und dort bei einem der prominentesten deutschen Soziologen promoviert, nämlich bei Niklas Luhmann, hat sich 2001 an dieser Universität habilitiert und lehrt seit 2001 das Fach Kommunikationssoziologie an der Universität di Modena e Reggio Emilia. Ihre aktuellen Forschungsschwerpunkte betreffen die Medientheorie, Gedächtnisforschung, Theorie der Mode, aber eben auch das Geld. Zu den Publikationen gehört die Arbeit über soziales Vergessen, die Arbeit über die Verbindlichkeit des Vorübergehenden, die Paradoxien der Mode, die Arbeit über Reform und Innovation in einer unstabilen Gesellschaft, die 2005 erschienen ist, die Fiktion der wahrscheinlichen Realität und für uns besonders wichtig eben das Buch, das in mehreren Sprachen, sowohl auf Englisch, Italienisch, Französisch und so weiter schon erschienen ist, aber immer auf Deutsch, die Zukunft der Future, Future of Futures, die Zeit des Geldes in der Finanzwelt und Gesellschaft. Das ist, glaube ich, in italienischer Sprache 2009 und in der deutschen Fassung dann 2010 beim Verlag Karl Auer publiziert worden. Nach dem Vortrag von Elena Esposito wird Michael Hutter, den Sie aus den Q&A-Sessions von gestern noch kennen, Ökonom Politikwissenschaftler am Wissenschaftszentrum Berlin, Ökonom und Soziologe mit einer Professur an der Technischen Universität Berlin, Leiter der Abteilung für die kulturellen Quellen von Innovation, von Neuheit am Wissenschaftszentrum. Danach wird Michael Hutter ein Gespräch führen mit Elena Esposito. Darf ich dich, liebe Elena, jetzt um deinen Vortrag bitten?
Ja, guten Tag, vielen Dank. Vielen Dank für diese freundliche Einführung, für die Einladung hier. Ja, ich freue mich sehr, über diese faszinierende Themen, diesen wunderschönen Raum sprechen zu dürfen. Auch nach zwei Tagen so fruchtbarer Diskussion, wie es mir scheint. Ja, zwei Themen, Schulden und Schuld, die auch hier lang diskutiert worden ist. Die sind zwei Themen, die schon immer in der Debatte über Geld verflochten gewesen sind. Ist das Geld gut oder ist es böse? Kommt es vom Teufel oder von den positiven Kräften der Gesellschaft, die sich eben durch Geld verflüssigt und dynamisiert? Und die Frage stellt sich umso dringender und radikaler, wenn es um Finanzen geht. Vor allem in den letzten turbulenten Jahren. Brauchen wir eine Ethik in der Spekulation, also in der Zirkulation von Schulden? So könnte Finanz auch verstanden werden. Doch was bedeutet es, das Gute zu tun, wenn es gewiss erstreben, das explizite und gewünschte Ziel der Finanzgeschäfte ist? Sind es die Finanzen, die böse sind, oder die Spekulanten? Was ist gut, was ist böse in all dem? So alle Fragen, die wir hier in diesen Tagen so tief und lang diskutiert haben. Ein Verdienst unserer Debatte ist, dass sie die Rede wieder zu ihren historischen und vor allem begrifflichen Wurzeln zurückführte. Heute nagt man, nicht zuletzt auch infolge des einflussreichen Buches von Gerrit Graeber, die auch viel öfter hier öfter erwähnt worden ist, nagt man dazu zu sagen, dass Schulden dem Geld vorangehen. Sie sind älter und grundlegender. Und das wissen eigentlich Anthropologen und Soziologen seit langem. Und es ist im Grunde, wie es mir scheint, sehr plausibel. Man spricht in der Anthropologie und in der Soziologie eher von Reziprozität. Eigentlich, wie es mir scheint, mehr oder weniger dasselbe. Das heißt, von einem System der Zirkulation von Waren und Schulden, das lange Zeit Stoff und Bindeglied der Gesellschaft war. Schulden, die zurückgezählt werden müssen, etablieren eine Verpflichtung, die über Zeit Menschen und Gruppen verbinden. Das haben Malinowski, Moos, Polanyi, so viele Autoren seit langer Zeit, sehr renommiert auch gesagt. So Schulden sind in dem Sinn unserer Veranstaltung ein Bond, also eine Bindung, in der Form von einer zeitlich projizierten gegenseitigen Abhängigkeit des Gebens und Bekommens. Ich, die ich dir etwas schulde, konstruiere meine Zukunft mit Blick auf den Schuldentilgung, das heißt in der Beziehung mit dir, dem Gläubiger, der wiederum mich als Schuldner in seine Erwartungen, seine Projekten einschließt. Die Gesellschaft erwirbt damit eine Art von Kohäsion und eine äußerst flexible, aber auch starke Form der Koordination. Diese Schulden, die sich in der Form der Verbindung manifestiert, hat keine Komponente von Schuld. In der Beschreibung der Anthropologen hat er sogar eine positive Funktion, ist unerlässlich für Gesellschaften, die nicht auf Schrift beruhen und eine alternative Form der Verkoordination brauchen, im Raum sowie in der Zeit. Reziprozität ist eine typische Form für ältere Gesellschaften, schriftlose Gesellschaften vor allem. Mit Einführung des Geldes ändert sich aber die Lage nicht. Die Struktur der Bindung in der Gesellschaft blieb lange Zeit dieselbe und damit auch das Positive. Der positive Sinn des Schuldens und der Bindung bei uns wieder. In der von Aristoteles beschriebenen antiken Welt war der primäre Bereich der Gesellschaft die mit Ethik grundsätzlich abgestimmte Politik. Politik, also die Dimension der Bindung zwischen Menschen, definierte die gute Qualität des gesellschaftlichen Lebens und musste einer Weltordnung entsprechen, die vor der Entscheidung und Aktivitäten der Menschen und unabhängig davon gegeben war. Die gute Ordnung der Ethik, der Politik, war eine gegebene natürliche Ordnung. Aufgabe der Menschen war, sie in ihren Formen und die Institutionen wiederzuspiegeln. Als Ökonomie war die Wirtschaft der Politik und der Ethik untergeordnet. Ihre Aufgabe war es, die Erhaltung der natürlichen Ordnung im Oikos, eben Ökonomie, im Haus, die Symmetrie und Bestätigung der Stabilität in den Beziehungen zu den Sklaven, den Ehepartnern und den Kindern, um beim Erwerb der notwendigen Güter zu erhalten. Auch in der Suche nach den Ressourcen musste man der Natur folgen. Man konnte Landwirtschaft, Jagd, Angeln praktizieren oder auch den Tausch, als Tauschhandel oder gegen Geld. Das war alles gut. In dieser guten Version war Geld ein Mittel, um die bestehende Ordnung zu verflüssigen und zu bewegen, jedoch nicht sie zu ändern oder in Frage zu stellen. Gleichzeitig existierte aber auch eine andere Version von Geld. Eine böse, sozusagen, oder zumindest moralisch fragwürdige Version, die in die Kategorie der Krematistik oder Kunst des Gewinnens fiel und unzulässig war, weil sie abartige Abweichungen von der Natur und der Ordnung der Gesellschaft entführte. Denn als Kredit, darum geht es in der Krematistik, als Kredit dient das Geld nicht dazu, effiziente Naturgüter und die bestehende Reichtum zirkulieren zu lassen, sondern dazu, neuen Reichtum zu produzieren, dessen Ursprung unbekannt und eher verdächtig war. Wir wissen es, am Ende des Kreditkreislaufs bekommt nämlich der Geldverleiher mehr, als er zu Beginn hatte, eben die Zinsen. Wie entsteht dieser Zugewinn? Wo ist dieser zusätzliche Reichtum in der Ordnung der Natur zu lokalisieren? Ein Reichtum, der letztlich den Entscheidungen und Vereinbarungen der Menschen zuzuschreiben ist. Sicher ist er nicht Gottes gegeben. Ist nicht Teil der natürlichen Ordnung mit ihrem Gleichgewicht und ihren Notwendigkeiten. Sie kann, so war die Vorstellung, nur aus einer bösen Quelle kommen. Später will man sagen, sie stamme vom Teufel. Sie ist eine unverantwortliche Verzerrung der Natur und des Gleichgewichts der Natur, die es wie der Irrung zu verurteilen galt. Deshalb wurden Schulden gefürchtet und verworfen. So erhielten sie ihre Bedeutung im Zusammenhang mit Schuld und Sünde. Schließlich war jede Form von Kredit, wenn man daran überlegt, der Zeit, so wie man damals sah, dem Wucher gleich. Denn in jedem Fall handelt es sich um Willkür und um Diebstahl. Wie Le Goff fürs Mittelalter zeigte, galt Wucher sehr lange bis zum Mittelalter als schlimmer als Diebstahl. Weil Diebstahl nicht die Welt selbst, sondern nur ihr Gleichgewicht ändert. Was meins war, wird unrechtmäßig deins. Man stiehlt etwas einem anderen Menschen. Aber Wucher ändert die Welt, weil es er etwas einführte, das es vorher nicht gab und es zu einer Reichtumsquelle machte. Wucher schafft Reichtum aus der Zeit. Zeit, die der Gläubige unrechtmäßigerweise dem Schuldner verkaufte. Der Wucherer verkauft Zeit. Doch die Zeit gehört nicht dem Menschen, sondern Gott. Gott gab uns die Zeit kostenlos, damit wir sie nutzen, nicht um sie uns anzueignen und zu unseren Zwecken zu verwenden. Der Wucher stiehlt sozusagen in Gott die Zeit. Deshalb muss Wucher verurteilt werden, denn er entspricht nicht der Ordnung der Natur. Und der Kredit macht im Grunde dasselbe. Er benutzt auch Zeit und ist ebenso, so war die Vorstellung, verwerflich. Das ist nicht mehr unsere Welt irgendwie. Ne? Dabei im Laufe des 16. und 17. Jahrhunderts verändert sich die Verwendung und die Funktion des Geldes gründlich. Mit einer Verschiebung in Richtung dessen, was Krematistik früher oder die schlechte Verwendung des Geldes war. Nicht länger, seit dieser Zeit und heute noch mehr, gründet die Wirtschaft auf Landarbeit und Hausverwaltung. Ihre neue Basis ist der Handel, dessen positive Rolle für das Gemeingut und das Reichtumsquelle jetzt geschätzt wird. Das merkantilistische Denken zu dieser Zeit reflektiert diesen Wandel. Aber im Handel ist das explizite und fundamentale Streben nach Profit ein Ziel und das Geld ändert seine Rolle und seine Konnotation. Es diente nicht zuerst dazu, die konkrete Warenzirkulation zu erleichtern, wie früher die Vorstellung war, bei Aristoteles oder so, sondern vor allem dazu, sie zu bewerten, die Waren, und eine allgemeine Zirkulation in Bewegung zu setzen. Der Güter, aber auch und vor allem des Geldes. Geld ist nicht nur Tauschmittel zum Zweck des Warenerwerbs, sondern zunehmend Maßstab für den Wert und Mittel der Reichtumszirkulation. Und diesen Wert, was gemessen werden muss, ist etwas Neues. Die sich in jener Zeit herausbildende moderne Wirtschaft ist eine monetarisierte Wirtschaft. Jedes Gut, das einen Nutzen hatte, wofür geschätzt wird, einen Gebrauchswert, wie man jetzt sagte, erwirbt auch einen monetären Wert, ausgedrückt in einen Geldbetrag, eben den Tauschwert, alle Begriffe, die wir alle kennen. Was bedeutet das? Dass jedes Subjekt ist ein Gut, das einem Zweck dient, aber ist es auch eine Ware mit einem Preis. Jedes Objekt gewinnt dadurch sozusagen eine doppelte Identität als konkretes Gut und als Teil des gemeinen gesamtes Kapitals, abgesehen davon, ob es käuflich ist oder nicht. Auch ein Objekt, das wir aus affektiven oder anderen Gründen nicht verkaufen wollen, hat einen kommerziellen Wert und wir wissen es. Das ist scheinbar ein technischer Schritt, der aber grundlegend die Beziehung mit der Welt veränderte und die Welt viel abstrakter machte. Aus der Sicht des Preises verlierte jedes Objekt seine konkrete Natur und seine individuelle Eigenschaft und wird, und das ist damals der viel diskutierte Punkt, es wird jedem anderen Objekt gleich. Ausgedrückt als Summe von Geld ist jedes Objekt mit jedem anderen austauschbar, auch wenn wir möglicherweise es nicht tun wollen. Es geht nicht um seine spezifischen Qualitäten, sondern um die abstrakte Quantität seines monetären Werts, um eine Zahl. Heute hat alles einen Preis, auch wenn nicht alles gekauft werden kann. Ist Geld daran schuld und ist das eigentlich eine Schuld? Der echte Skandal der modernen monetarisierten Gesellschaft, es gibt einen Skandal natürlich, wie soll das auch jetzt diskutiert, aber ist, glaube ich, nicht wohl die Vermarktung von Waren. Weil in frühen Gesellschaften konnte man viel mehr kaufen, auch Seelenheil, statische Ämter, Adelstitel, Frauen oder Freunde, die heute nicht zum Verkauf stehen oder nicht stehen sollten. Ich spreche als Italienerin, aber nicht stehen sollten. Der eigentliche Skandal ist das Verlassen der konkreten Ordnung der Welt und der Übergang zu einem viel abstrakteren und fungiblen Niveau, wo jedes Ding mit dem anderen austauschbar ist. Etwas technisch ausgedrückt ist der Übergang zu einer kontingenten Welt, in der ein Gut oder ein Objekt nicht einfach das sind, was sie sind, sondern mit allen anderen verglichen werden und anders sein könnten. Oder noch radikaler, ist der Übergang zu einer Gesellschaft, die sich nicht mehr primär auf die Ordnung der Welt und der Beziehung zwischen Individuen in der Politik und in der Ethik orientiert, wie eben bei Aristoteles, sondern sich nunmehr in erster Linie der Zukunft zuwendet. Nämlich der Offenheit und Unbestimmtheit der zeitlichen Beziehungen, die von Geld symbolisiert werden. Weil darum geht es eigentlich. Die Monetarisierung, die wir seit einigen Jahrhunderten erleben, ist brutal. Aber nicht, weil sie die Andersartigkeit der Waren löscht. Diese bleibt oder nimmt sogar zu. Wir wissen sehr gut, was wir kaufen wollen oder nicht, selbst wenn zwei Dinge den gleichen Preis haben. Die Differenzen nehmen eher zu, wenn zur Andersartigkeit der Objekte die Andersartigkeit der Preise auch hinzukommt. Es gibt eine Uniformität, aber die Uniformität der Objekte betrifft nicht die Welt, sondern die Zeit. Die Zeit, die jetzt zum echten Horizont und zu Bezug der monetarisierten Wirtschaft wird. Weil es ist in Bezug auf die Zukunft, dass die Unterschiede gelöscht werden. Eine Summe von Geld, egal ob sie aus einer Spende etwas Gutes oder aus einem Betrug etwas Böses entstammt, steht für die Unbestimmtheit der künftigen Waren und Bedürfnisse, die noch unbekannt sind, nicht bekannt werden können und nicht differenziert sind. Es geht um die Zukunft. Die Zukunft ist das große Problem der modernen Gesellschaft. Eine unbestimmte und unbekannte Zukunft. Also bedrohlich und beunruhigend. Nach Ansicht vieler Autoren, angefangen mit Keynes, soll hier die Funktion des Geldes lokalisiert werden. Die Funktion des Geldes soll als Reaktion auf diese Bedrohung gesehen werden. Und dies sei der Grund für seine zentrale Rolle in der modernen Gesellschaft. Eine Summe von Geld, das ist in den Worten von Keynes, ist ein Bindeglied zwischen der Gegenwart und einer heimtückigen, er sagt perfide und bedrohlichen Zukunft, weil sie eine Garantie für seine Unbestimmtheit bietet, ohne sie, ohne die Zukunft kennen zu müssen. Die Zukunft kann und der modernen Gesellschaft sogar muss offen und obskur bleiben. Aber die Gegenwart verfügt durch Geld über einen Schutz. Ich weiß nicht, was passieren wird. Und ich weiß nicht, was ich brauchen werde. Die Zukunft ist unbekannt. Aber wenn ich Geld habe, weiß ich, dass ich meine Bedürfnisse befriedigen können werde. Selbst und gerade, wenn sie unsicher bleiben. Wenn ich Geld habe, werde ich das, was ich brauche, kaufen können. Ich weiß es schon jetzt, obwohl ich nicht weiß, was es sein wird. Da sagt Shackle, ein so Schüler sozusagen von Keynes oder der Keynes bezieht, er sagt, dass die Hauptfunktion des Geldes ist es, als, wie Shackle sagt, Medium des Aufschubs und der Wahl zu dienen. So, das Geld erlaubt uns, den Verlauf der Zeit zu nutzen, um Informationen zu gewinnen, unsere Entscheidungen zu definieren. Wobei die Offenheit der Zukunft, die Tatsache, dass die Zukunft unbekannt ist, als Ressource und nicht mehr als Bedrohung genutzt wird. Die Unbestimmtheit des Geldes, das an sich kein Gut ist und zu nicht dient, das Geld ist nutzlos irgendwie an sich, Papier, ne? Entspricht der Unbestimmtheit einer Zukunft, die es noch nicht gibt und die niemand, nicht einmal Gott in unserer Gesellschaft kennen kann. Denn sie hängt davon ab, was wir heute tun bzw. nicht tun. Die Zukunft ist umso unberechenbar, desto mehr wir versuchen, sie vorzubereiten. Das ist die grundlegende Unsicherheit der modernen Gesellschaft, die sich in erster Linie auf die Zirkularität einer Zukunft bezieht, die von uns abhängt, aber gerade deshalb viel unvorhersehbarer und unbestimmter als die sozusagen geschlossene Zukunft der antiken Gesellschaften ist, die vom Schicksal oder von den Göttern festgelegt wurde. Die Menschen konnten in der Antike auch die Zukunft nicht kennen. Die Menschen konnten nie die Zukunft kennen. aber nicht, weil sie unerkennbar war in der antiken Vorstellung, sondern weil die Fähigkeiten der Menschen im Vergleich zu denen der Gottheit beschränkt waren. Die Gottheit war allwissend und allseitig. Und für die Gottheit war die Zukunft kein Geheimnis. Gott konnte damals wissen, was morgen passieren würde, auch wenn die Menschen es nicht können. Heute ist es anders. Die Zukunft der modernen Gesellschaft ist auch für Gott radikal unerkennbar, weil sie davon abhängt, was die Menschen tun, um sie vorzubereiten. Und man kann nicht einmal davon ausgehen, dass diese Zukunft eine Richtung oder eine Rationalität hat. Die Handlungen der Menschen, die diese Zukunft aufbauen, sind nicht immer rational und nicht immer bewusst. Und selbst wenn sie es ist, so erreichen sie doch nicht immer ihre Ziele. Unsere Zukunft ist also bedrohlich oder nimmt, wie man heute sagt, die Form des Risikos an. Deshalb ist die moderne Gesellschaft eine Risikogesellschaft, wie man heute wiederholt sagte, oder die Gesellschaft der offenen Zukunft oder auch die Gesellschaft des Geldes. Es geht um dieselbe Problematik, eine zeitliche Problematik eigentlich. Geld ist also Zeit, in dem Sinn, dass es seine Inhaber eine gewisse Disponibilität auf die Zukunft gibt. Geld steht für die Eröffnung von zukünftigen Möglichkeiten, die noch nicht existieren, aber vorhanden sein werden. Und Kredit, unser Thema, der Geld kauft und verkauft eigentlich Zukunft, kauft und verkauft diese Offenheit an Möglichkeiten. Diejenigen, die mit Kredit arbeiten, verwenden ihre Zukunft in der Gegenwart und beeinflussen dadurch, was sie morgen können bzw. nicht können werden. Sie öffnen die Zukunft bzw. beschränken sie, je nach dem Erfolg ihrer Investitionen. Das habe ich in diesen Tagen wiederholt gehört. Es gibt eine Zirkularität im Kredit, die auch ziemlich bekannt ist. Wer Zugang zu Kredit hat, erwirbt die Fähigkeit, heute Dinge zu tun, die sonst nicht möglich wären. Ein Haus kaufen, ein Unternehmen starten, ohne Kapital, ne? Aber wenn man durch Kredit bekommt, dieses Kapital. Weil, wie funktioniert das? Weil er in der Gegenwart das künftige Geld benutzt. Er benutzt heute das Geld von morgen, das Geld, was er morgen irgendwie erwerben würde. Und diese Zirkularität kann sehr produktiv sein, aber auch schiefgehen. Aber wenn die Investition Erfolg hat, wird er morgen mehr Geld haben, als er ansonsten gehabt hätte. Demnach also auch mehr offene Möglichkeiten. Er wird den Kredit abbezahlen und noch mehr machen können. Wenn die Investition schief geht, das passiert auch immer, wird seine Zukunft von der Notwendigkeit der Rückzahlung beschränkt sein, also davon nicht frei über die Verwendung der Möglichkeiten entscheiden zu können. Er wird also weniger Möglichkeiten zur Verfügung haben, damit auch, wenn wir wollen, weniger Zukunft. Das Kreditrisiko ist das Risiko der Öffnung, Schließung der Zukunft und ihrer Optionen. Zurück zu unserem Thema. Was gibt es in all dem an Schuldhaften? Worin liegt die Schuld der Schulden? Es handelt sich nicht mehr darum, Gott die Zukunft zu stehlen, weil unsere ungewisse und unbestimmte Zukunft Gott nicht mehr gehört. Es handelt sich vielmehr um die Schaffung von Bindungen. Die Bindungen, die auf Bonds, unser Thema, dann buchstäblich verweisen. Intervention in der Zukunft, deren Verantwortung man trägt. Darin besteht das Risiko der Schulden, weil es gut oder schief gehen kann. Und es gibt immer beide Möglichkeiten. Aber auf jeden Fall hängt die Zukunft, die man später vor sich haben wird, von den heutigen Entscheidungen ab. Der Sinn des Schuldens und seine Bindungsfähigkeit hängen von der Zukunft und vom Risiko ab. Daraus ergibt sich auch die Schuldkomponente des modernen Kredits, die jetzt dem Schuldner und nicht mehr der Gläubiger, wie in der Antike zugeschrieben wird. Diese Komponente rückt infolge der Krise stark in den Vordergrund und hat zu vielen Diskussionen über Sinn und Formen der Finanzialisierung der Wirtschaft geführt. Und somit schließlich auch über die Bedeutung des Kredits und über die unglaubliche Ausweitung der Zirkulation von Bindungen in der sogenannten irrationale Euphorie der Märkte, der Finanzmärkte seit den 90er Jahren. Das, was früher als das gute Finanzwesen aussah, also auf Grundlage des Optimismus dieser Jahrzehnten, hat sich schnell in der letzten Zeit in den Hauptangeklagten alle Probleme der heutigen kritischen Phase umgewandelt. das schlechte, sozusagen böse, unverantwortliche, gierige und blinde Finanzwesen, das jetzt Gegenstand der Proteste der letzten Jahre ist. Also das Finanzwesen ist schuldig. Aber wessen? Zunächst schuldig, den moralischen Sinn des Schuldens geändert zu haben, infolge der Bewertung und Management des Risikos. Bis vor wenigen Jahrzehnten war es nicht gut, sich zu verschulden. Deshalb haben wir gesehen, der Schulden hat irgendwie eine Schuld an sich. Die Verschuldung hat implizit eine Komponente der Schuld inne. Auch weil sie der etablierte Idee der Vorsicht, Prudentia nach der Tradition, widersprach. Jahrhundertelang dachte man, dass Vorsicht darin liegt, Risiken zu vermeiden. Wer sich entschied, zu riskieren, musste die auch moralische Verantwortung dafür tragen. Er war von der Sicherheit in der offenen Hoffnung auf einen Gewinn abgewichen, der aber genauso gut nicht auftreten konnte. In diesem Fall konnte er sich nicht auf die Solidarität der anderen und irgendwie sogar von sich selbst nicht wirklich gut verlassen. Er war eben selber schuld. Er hat riskiert, hätte es vermeiden können, hat es getan und trägt die Verantwortung. Seit ein paar Jahrzehnten gibt es einen Wendepunkt in dieser Vorstellung, die sich auf den 70er Jahren durch strukturierte Finanzprodukte etabliert hat. Sie kann gerade als eine Änderung im Sinne und der Bewertung der Risikobereitschaft gedeutet werden. Weil in jenen Jahren, also aus den 70er Jahren, so, haben sich Finanzinstrumenten, CAPM, Capital Asset Pricing Model, Value at Risk und viele andere verbreitet, die versprechen, Risiken zu verwalten und zu kontrollieren und somit die Schäden für kluge Händler zu neutralisieren. Auf den angeblichen, so wie es gesagt, risikoneutralen Märkten der strukturierten Finanzprodukte ändert sich dann auch die moralische Perspektive radikal. Wenn für einen gut ausgestatteten Händler die Unsicherheit der Zukunft keine Bedrohung mehr ist und er immer sozusagen auf die Füße fallen wird, dann ist es viel umsichtiger und lobenswerter zu riskieren, statt den Erwerb erreicht und zu behalten. Man kann sogar weitergehen. Wer nicht riskiert, ist gegenüber sich selbst und den anderen knauserig, weil die Aktivität auf dem Markt die Verfügbarkeit von Reichtum für ihn und für alle anderen erhöht. Schuldig ist nach dieser Sicht dann eher derjenige, der sich nicht verschuldet. Vorsicht walten zu lassen wird hochriskanter, weil dies bedeutet, zukünftige Gewinne aufzugeben. Wie funktioniert nun aber dieses Versprechen? Wie können diese Modelle, wie sie beanspruchen, Risiken neutralisieren? Solange dieser Punkt nicht klar ist, ist auch nicht klar, ob die Argumentation stichhaltig ist und wo die Fehler liegen. Weil es gibt natürlich Fehler, das wissen wir jetzt. Und an dieser Stelle kehren wir zu unserem Thema wieder zurück. Bonds, die Mittel der Verwaltung und Handhabung der Schulden, die Grundlage der Finanzwirtschaft sind, welche sich in den letzten Jahrzehnten exponentiell ausgebreitet hat. In der Form von immer gewagteren Obligationen, eben Bonds, wie zum Beispiel die berüchtigten ABS, Asset-Backed Securities, CDOs, Collateral Debt Obligations, Verbriefungen und vor allem die esoterische Form der schwindelerregenden Handel von Derivaten. Die Finanzmodelle des Risikomanagements arbeiten in erster Linie mit diesen Tools, eben mit Bonds, so verstanden, mit Schulden, also mit sekundären Formen der Manipulation der Kombination von Schulden und von der Unsicherheit der Schulden. Die unglaublichen Zahlen der finanziellen Transaktionen, bis zu 10-mal, wissen wir, der Wert der gesamten weltweiten Bruttoinlandsprodukte, beziehen sie sicher nicht auf verfügbare Güter. Sie würden natürlich nicht ausreichen, um sie zurückzuzahlen. Es gibt schlichtweg nicht genug Güter, um diese Summen auszuzahlen. Worauf beziehen sie sich dann? Sie beziehen sich eher auf den von den Bonds getauschten und gehandhabten Gegenstand, der kein materielles Gut ist, sondern direkt das Risiko und sein Management. Oder expliziter die Offenheit der Zukunft. Was Bonds kaufen und verkaufen, verarbeiten und binden, sind in der Tat die Offenheit der Zukunft und die Breite ihrer Möglichkeiten. Vom Erfolg der Transaktion hängt ab, wie viel und welche Zukunft den Händler und dann der Gesellschaft Ganzes verfügbar sein wird. Welche Möglichkeiten in der Form der Menge des zirkulierenden Geldes offen und geschlossen sein werden. Das Geld, das bereits in der Gegenwart verwendet wird, um die Zukunft aufzubauen, die man gestalten möchte. Die Modelle der Finanz, die Finanzmodelle, diese Modelle, die mit Schuld arbeiten, verwalten also die Zukunft und die Kontingente der Zukunft. Aber wie funktioniert dann noch ein Schritt diese Verwaltung? Wie können Modelle mit einer Zukunft zu tun haben, die es definitionsgemäß noch nicht gibt? Also immer unsicher und immer bestimmbar bleibt. Alles, was wir, das ist seit dem Moderne der Fall, alles, was wir über die Zukunft wissen, ist, dass wir sie eben nicht kennen und dass sie viele verschiedene Wege einschlagen kann. Unsicherheit eben. Die Modelle der strukturierten Finanzierung wissen das natürlich sehr wohl und haben nicht den Anspruch, was absolut unglaubwürdig wäre, vorherzusagen, was passieren würde. Trotzdem bieten sie eine Garantie. Aber die Garantie, die sie bieten, setzt das nicht voraus. Setzt nicht voraus, dass sie die Zukunft voraussagen können. Sie nutzen eher die sehr großen rechnerischen Fähigkeiten von Computern, die nichts voraussagen können, aber sehr komplexe Modelle zu verarbeiten erlauben. In der Verarbeitung der Modelle wird die Zukunft nicht antizipiert, sondern modelliert. Und in der Tat werden viele alternative Zukünfte modelliert. Man spricht von Szenarien. Nämlich, so die Vorstellung, all jene, die aufgrund der verfügbaren Daten und Variablen vorstellbar sind. Das Modell bestimmt nicht, welche dieser Zukunft sich verwirklichen wird und bewahrt scheinbar dann die Offenheit der Zukunft. Aber arbeitet mit jeder von diesen Zukunften und mit ihren gegenseitigen Beziehungen. Das Modell begünstigt sozusagen keine erwartete oder gewünschte Zukunft. Sie modelliert alle. Der Anspruch von Finanzmodellen ist es eben, alle möglichen zukünftigen Wege zu betrachten und eine Strategie für jeden von ihnen vorzubereiten. Das geschieht auf der Grundlage von Diversifizierung, Kompensation, Abdeckung, eben Hedging und Arbitrage. Meistens mit Gebrauch von Derivaten oder anderen Instrumenten, die es erlauben, finanzielle Hebel zu verwenden, um mit niedrigen oder sogar ohne Kosten zu operieren. Deshalb kann man so viele Szenarien entwickeln. Aber wenn das Modell einen Schutz für jede der möglichen künftigen Entwicklungen bietet, dann ist es nicht erforderlich, die Zukunft zu kennen, um abgesichert zu sein. Die Modelle nutzen den Händler, müssen sich über künftige Risiken keine Sorgen mehr machen. In der Interpretation der strukturierten Finanzierung werden Risiken nicht aufgehoben, weil man weiß, die Zukunft nicht vorhersagen zu können. Man spricht nämlich nicht von risikofreien Märkten, man weiß genau, dass Risiken da sind, sondern nur von risikoneutralen Märkten. Die Risiken bleiben, sind aber nicht mehr bedrohlich, so die Vorstellung, weil sie keinen Schaden mehr verursachen können, eben für die Leute, die die Modelle benutzt haben. Dann ist die Haltung gegenüber Schuld und Spekulation nur eine Folge. Wenn das Risiko nicht mehr riskant ist, riskiert derjenige mehr, der nicht riskiert, weil er eines möglichen Gewinns verlustig geht und weil er nicht dazu beiträgt, großzügig die Zukunft von allen aufzubauen. Die Schuld sollte auf eine andere, dynamische, mobilere Weise zugeschrieben werden, die kompatibel mit einer neuen Flexibilität der Märkte und der Verwaltung der Märkte ist. Stimmt das? Heute, einige Jahre nach dem Platzen der Blase und Ausbreitung der Krisen, ist es offensichtlich, dass dies der Stand der Dinge ist und dass die Verbreitung der Finanzmodelle und dieser strukturierten Finanzprodukte die Ausbreitung dramatischer Risiken erhöht anstatt verringert hat. Viel weniger offensichtlich ist, warum es so lief und wo der Fehler liegt, weil die Konstruktion sich relativ strukturiert, relativ glaubwürdig, wenn man es ernst nimmt. Oder auch ist noch nicht klar, wenn man will, wo die Schuld zu suchen ist. In der Verwirrung der Krise hat man zwanghaft nach Schuldigen gesucht und in der Regel hat man sie in skrupellose Spekulanten oder Zauberlehrlingen gefunden, die Mittel benutzt haben, die sie nicht kontrollierten, ohne sich um die Folgen zu kümmern. Dies alle in der blinden Gier einer Finanzwelt, welche von der Produktion der Welt abgekoppelt und in selbstverständliche Operationen verwickelt ist. Das stimmt natürlich alles. Ne? Aber die Vorstellung ist, das Ergebnis der Dynamik ist der Diebstahl der Zukunft auf Kosten der jungen Generationen, die sich mit Bindungen auseinandersetzen müssen, die von der Vergangenheit gemacht sind und zu der sie nicht beigetragen haben, die sie aber mittragen müssen. gerade in Form von Bonds. Die sozusagen übermäßige Verwendung der Zukunft während der Jahre der finanziellen Euphorie führte sozusagen zur Gegenwart ohne Zukunft der heutigen Jugend, die natürlich protestierte. Schuldig wären diejenigen, die sich zum richtigen Zeitpunkt sich nicht darum gekümmert haben. Es gibt viele Gründe für diese Beschreibung, aber aus anderen Gründen ist diese Sicht der Dinge zu einfach. Erstens, weil die Zukunft immer verbunden wird. Man kann es nicht anders tun. Die Zukunft ist nicht von vornherein gegeben, bereit zu erleben, sondern wird durch die Gegenwart und durch Entscheidungen aktiv erstellt. Die Zukunft hängt immer von der Gegenwart ab, weil sonst gibt es keine Zukunft. Hängt von der Gegenwart ab, die sie vorbereitet, auch und gerade, wenn sie als Überraschung auftritt. Und dann stimmt es auch nicht, dass die Gegenwart der heutigen Jugend keine Zukunft hat. Die Zukunft gibt es immer. Aber in diesem Fall hat die Gegenwart weniger Mittel, sie zu verwalten und auszurichten. Es gibt in diesem Sinne in der Tat weniger Zukunft, weil es weniger offene Möglichkeiten gibt. Und das ist in der Tat eine Schuld, sozusagen das Finanzwesen der vergangenen Jahre. Aber ist es eine individuelle Schuld der Spekulanten oder einiger Spekulanten? Einzeln betrachten können Spekulanten auch vorbildliche Menschen sein. Man denke nur an die philanthropischen Aktivitäten Warren Buffetts und George Soros. Als Menschen sind sie so einzuwenden. Und es gibt auch schwer, Gier in den Märkten anzuklagen, weil auf den Märkten arbeitet man, operiert man auf der Suche nach Profiten. Die Schuld, wenn man sie finden will, sollte eher in der Änderung des Sinnes der Schuld, ihr Risikomanagement und den Anspruch gesucht werden, die Offenheit der Zukunft mit dem Berechnen der Modelle zu neutralisieren. Weil Maschinen und Modelle können erstaunliche Datenmengen produzieren und können Szenarien für viele alternative Zukunft konstruieren. Sie können jedoch die einzige Zukunft nicht betrachten, die dann tatsächlich auftritt, weil sie nicht in der Lage sind, die Zirkularität der Verhältnisse zwischen Gegenwart und Zukunft zu neutralisieren. Die Tatsache, dass die Zukunft nicht nur von der Gegenwart abhängt, sondern von einer Gegenwart abhängt, die auf die Zukunft ausgerichtet ist und versucht, sie vorherzusagen, um das eigene Verhalten zu bestimmen. Die Zukunft hängt von einer Gegenwart ab, die sich auf die Zukunft orientiert. Die Zukunft, in der Vergangenheit es Modelle gibt, die versuchen, eben diese Zukunft zu neutralisieren. Das ist verwickelt, aber das ist, wie die Sachen laufen. Der Sinn der offenen Zukunft dann ist dann nicht so sehr die Anzahl der verfügbaren Möglichkeiten, wie die Modelle voraussetzen. Es gibt eine Zirkularität, die ein Element der Unbestimmtheit einführt, die die Modelle nicht betrachten können und sie inhärent unkontrollierbar macht. Die Schuld, wenn man sie finden will, liegt dann nicht in der Gier und nicht zuerst in der Gier und in der Verantwortungslosigkeit. Wenn man will, die Modelle operierten mit obsessiver Aufmerksamkeit auf die Unbestimmtheit der Zukunft, sondern eher im Mangel an Aufmerksamkeit für Zirkularität und für die Folgen der Zirkularität. Wie in vielen anderen Fällen liegt die Schuld eher im Mangel an selbstreferenziellem Bewusstsein, im Anspruch, die Welt zu beobachten, als wäre man außerhalb. In dieser wie in vielen anderen Fällen liegt der fehlende Vereinfachung, die nicht auf sich selbst reflektiert. Wenn man wirklich ein ethisches Prinzip behalten möchte, sollte er die Form von ethischem Imperativ in der Formulierung von Heinz von Förster nehmen. Zitiert von Förster, immer handeln, um die Zahl der Möglichkeiten zu vermehren. Auch und gerade, wenn diese Möglichkeiten der natürlichen Orientierung widersprechen. Wir müssen aber einen letzten Schritt machen, und damit schließe ich, der, wie es mir scheint, die Hauptfrage in der Suche nach der Schuld und der Schuldigen formulierte. Wer sich die Frage so stellt, sollte und sich an von Förster orientiert, sollte von Försters Prinzip auch auf sich selbst und auf sein Verhalten anwenden. Und da sollte man sich fragen, was die Folgen der Suche nach Schuld sind. Man wendet sich, wenn man nach Schuldigen sucht, man wendet sich einige Probleme zu und andere nicht. Zum Beispiel nicht die Blindheit der Märkte und der Ursachen dieser Blindheiten. Die werden nicht betrachtet. Man regt Konflikte und Kontroverse an. Man orientiert sich an der Vergangenheit und an Ressentiment, anstatt an der Konstruktion der Zukunft, die unbestimmt bleibt. Und je weniger Zukunft in der Gegenwart gebaut wird, desto weniger offene Chancen werden in der Zukunft verfügbar sein. Also die Suche nach Schuld und Schuldigen ist sicherlich legitim und es gibt viele Gründe dafür. Ne? Sollte aber auch auf sich selbst angewendet werden. Man könnte so sagen, wer übernimmt die Verantwortung für die Schäden dieser Suche? Wer muss die Schuld für die Suche nach den Schuldigen zugeschrieben werden? Danke.